Mythos Geldanlage.
Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, was wir hin und wieder auch zwischendurch schon mal mit auf der Agenda hatten. Wir wollen mal das Thema ETF und vor allen Dingen auch die Protagonisten, die uns immer wieder ins Auge stechen im deutschen Markt, vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie doch auch diese Szene im Wandel ist und wie man feststellen kann, auch dort wird nur mit Wasser gekocht. Und zu diesem Thema begrüße ich heute unseren nun schon wirklich Stammgast am anderen Ende der Leitung, Thomas Pohler von Harberger Asset Management. Hallo, Herr Pohler.
Hallo, Herr Heft. Es freut mich wieder, dass ich im Podcast dabei sein darf und freue mich auf Ihre Fragen und begrüße natürlich auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Pohler, ETF, wie hat denn das alles eigentlich mal angefangen? Das ging ja irgendwo mal als Profi-Instrument los, oder?
Also wenn man sich den Verlauf anschaut, hat es sich schon sehr stark entwickelt. Also ich fange mal an, wie alles begann. Also ich kann mich noch erinnern, als, ich sag mal so, die ersten ETFs aufgelegt wurden. Das war so im Jahr 2003. Da war es aber überwiegend ETFs auf Standardindizes, also auf die großen, so wie den DAX zum Beispiel, Eurostoxx 50 oder den S&P 500. Dann wurde es immer breiter. Das heißt, man hat dann Standardbenchmarks erweitert, beispielsweise auf den Stoxx 600, MSCI Europe, der MSCI World kam, also derjenige, der jetzt sehr populär ist, erst viel später, also die ersten ETFs kamen so ab dem Jahr 2010, also schon nach 7, 8 Jahren, nachdem es schon die ersten ETFs gab. Dann wurde das Angebot immer breiter. Es gab dann oder gibt nach wie vor spezielle Themen. Also Thema, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel Videogaming gab es ein ETF, gibt es nach wie vor, der wurde dann später aufgelegt. Oder wenn so ein Hype-Thema kommt, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, Elektroautos, dann hieß es, für die Batterien brauchen wir auch ein ETF. Das heißt, die sich nur für die Batterien oder Unternehmen, die sich mit Batterieherstellung oder auf die Batterieherstellung konzentrieren. Und was jetzt aktuell schon da ist oder was die letzte Entwicklungswelle war, ETFs auf aktive Strategien, vor allem kam aus den USA, dem ein oder anderen Zuhörer ist eventuell der ARK Innovation Fund bekannt von Katie Wood. Das ist so die letzte Entwicklungsstufe. Also was man aber auch hier sieht, ist, es wurde vom relativ einfachen Produkt bis zum komplexen oder sogar aktiven oder einer aktiven Strategie.
Herr Pohler, vielleicht mal ganz kurz. Ursprünglich aber, also ich habe mich ja auch etwas belesen, ursprünglich ging das ja im institutionellen Bereich irgendwann um 1990 los, aber da hatte das ja mit Publikumsfonds überhaupt noch nichts zu tun. Aber das, was in den Publikumsbereich geht, das haben Sie ja jetzt gerade so gut definiert. Das ging ja, ist ja eigentlich noch eine relativ kurze Vita.
Also meine Feststellung war es eben so, ab 2003 kam nicht mal der S&P 500, also der amerikanische Markt, sondern die ersten ETFs, die ich so wahrgenommen habe, war tatsächlich sogar der Eurostoxx 50 im Jahr 2003 bis 2005, weil da der amerikanische Markt nicht so gut gelaufen ist, aber da der europäische Markt sehr gut gelaufen ist. Also man hat es auch recht zyklisch aufgelegt und publiziert.
Wir beide sind ja eifrige Fondskongressbesucher in Mannheim jedes Jahr. Und dieses Jahr war wohl der 22. Durch Corona gab es mal eine Pause. Also es ging rund um 2000 in Mannheim los. Und früher haben die Stände der ETF-Unternehmen überhaupt keine Rolle gespielt. Die wurden dann immer größer und natürlich auch gepusht durch einen Markt, der eigentlich, wenn man mal richtig zurückblickt, seit 2009 ja auch noch keine große Krise durchlebt hat, ne?
Vollkommen richtig. Also gerade das Thema MSCI World, die meisten wurden ja, oder Ja, die wurden erst so ab 2010 und später, das heißt nach der Finanzkrise, als vor allem der amerikanische Markt im Endeffekt eine, ich sag mal, fast kontinuierlichen Anstieg mitgemacht hat. Und man hat es natürlich gesehen und es kamen immer mehr oder immer mehr sind darauf aufgesprungen. Und den richtig großen Hype, der ist gar nicht so alt, der ist vielleicht, ich würde sagen, 4 Jahre alt, wenn man sich die Voluminas anschaut. Also es hat ewig lang gebraucht, bis das Thema überhaupt publik wurde und dann gab es so ein richtiger Herdentrieb in das Thema ETFs. Man sollte aber trotzdem, sag ich mal, noch einen Schritt vielleicht zurückgehen, weil wir sprechen jetzt von ETFs. Das hört sich ja nach irgendwas an. Im Endeffekt ist ein ETF der Begriff an sich, klar, börsengehandelter Fonds, aber es ist ja nur eine Hülle und es kommt ja immer drauf an, was in der Hülle ist. Wenn Sie ein Handy kaufen oder eine Handyhülle kaufen, dann kommt es natürlich auf das Handy an, ob Sie jetzt ein iPhone haben, vielleicht das neueste, oder ich sag mal ein Standard-Billig-Handy, das hat eine ganz andere Leistung. Also im Endeffekt muss man sich auch nicht nur mit dem Thema ETF, sondern mit dem Index an sich beschäftigen. Und da ist natürlich ein ganz großer auf dem Markt und das ist der, oder das ist MSCI, ein
Ja.
amerikanisches Unternehmen. Und wenn man sich natürlich die, ich sag mal, die Logik des Ganzen anschaut, ist es alles marktkapitalisierungsgewichtet. Das heißt, je mehr was, ich sag mal, steigt, umso mehr ist es im Portfolio enthalten. Also es ist auch ein Fondsmanager, weil es heißt ja immer, Fondsmanager schlagen die Benchmark nicht, aber MSCI ist natürlich auch in diesem Sinne ein Manager, nur der macht es halt relativ einfach nach einer
Ja,
Marktkapitalisierungsgewichtung. Das war's
Herr
dann.
Pullach, beim MSCI World ist es ja noch relativ einfach, weil da wird ja unabhängig von ETF immer wieder dann neu zusammengesetzt. Das hat ja auch eine Zyklik. Das ist ja alles irgendwo normal. Aber wir haben, und das nehme ich zumindest wahr, ne, wodurch sind die ETF überhaupt so sehr nach vorne gespült worden? Aus meiner Sicht natürlich durch A, die geringen Kosten. Und B, durch eine langfristige Marktentwicklung, die keine Tiefen kannte, weil man ja, wie auch das ja schon sagt, der ETF ist ein passives Instrument, man ist dort definitiv nur Passagier. Und das ist auch nicht unbedingt was Negatives. Um das vielleicht mal hier auch vorweg zu sagen, wir machen den Podcast definitiv nicht, um den ETF zu bashen, weil es natürlich irgendwo schon Dinge gibt, wofür der wichtig ist. Nur die berühmte eierlegende Wollmilchsau, als die ja manchmal dargestellt wird, das ist er halt eben nicht. Und beim MSCI World, vielleicht bloß mal dazu noch zur Ergänzung, ist der MSCI World, weil auch das wird ja von den ETF-Anhängern immer so proklamiert, der Weltindex. Ist denn der MSCI World zurzeit überhaupt ein Weltindex? Wir haben dort zurzeit über 70% USA drin. Und wenn ich mir die Weltwirtschaft anschaue, ist die Wirtschaftsleistung der USA irgendwo bei 35%. Also haben wir ja hier auch irgendwo ein Ungleichgewicht. Oder sehe ich das falsch, Herr Polar?
Ja, also das hängt einfach mit der Marktkapitalisierung
Genau.
zusammen. Also im Endeffekt, da haben Sie vollkommen recht. Aktuell ist USA im MSCI World so um die 70% enthalten, was ja, man könnte ja draufschreiben, MSCI USA oder ein US-Index, weil die restlichen 30% spielen jetzt keine ausschlaggebende Rolle. Wenn man jetzt als Gegenbeispiel die Welt nach Wirtschaftsleistung, also nach dem Bruttoinlandsprodukt anschaut, da spielt sogar USA noch eine geringere Rolle. Die bewegt sich ungefähr bei 27%. Auf der anderen Seite, der große Anteil der Weltwirtschaft, der ist in Asien, der beträgt um die knapp 40%, ist im MSCI World aber sehr schwach mit lediglich um die 10% enthalten. Also da sieht man schon ein deutliches Auseinanderdriften zwischen der Wirtschaft und der Zusammensetzung hängt natürlich aber auch mit einem zusammen, also mit der Marktkapitalisierung, weil natürlich in Amerika oder jetzt in USA die Aktien oder Aktionärs- oder Aktienkultur viel stärker ausgeprägt ist. Da ist, ich sag mal, ich übertreibe mal, fast jede Würstelbude börsennotiert. Das heißt, sie haben eine große Fülle an Unternehmen und deswegen haben sie auch eine große Marktkapitalisierung. Und das spiegelt sich da wieder und es ist im Endeffekt kein, ja, also es ist kein Weltportfolio. Es bildet halt 70% aktuell USA und der Rest wird auf die restliche Welt. Also 75% Marktkapitalisierung gegenüber um die 27-30% tatsächlichen, ja, Wirtschaftsleistung.
Sie haben mit Weltportfolio jetzt etwas gesagt, Herr Polach. Da möchte ich dann später mit Ihnen auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das ist ja ein Begriff, der in der ETF-Welt zumindest hier in Deutschland jetzt eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich ein ETF auf dem MSCI World ist jetzt nicht die größte Fehlleistung, die man begehen kann, denke ich. Nur, was eben extrem auffällig ist zurzeit, bis vor kurzem war die Werbung immer noch, du musst nur den Index kaufen und dann machst du nichts falsch, du kaufst dann die ganze Welt, die Entwicklung in deinem Portfolio stimmt, schau dir die Indexentwicklung an und so funktioniert dann auch dein Depot. Und wenn ich jetzt aber inzwischen lese, und das heißt ja im Umkehrschluss auch, um nochmal kurz zurückzuspringen, wenn ich so eine Empfehlung gebe, sage ich ja dem Anleger eigentlich auch, du musst nichts wissen. Kauf den Index, kauf einfach stupid da rein und dann ist das in Ordnung. Jetzt kommt aber mehr und mehr, du musst streuen. Also es ist sinnvoller und ich habe jetzt eine große Schlagzeile gesehen, so schlagen sie den MSCI World mit diesem ETF-Portfolio. Du musst streuen. Ja, wie soll denn ein Kunde, der sich nicht informiert hat, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, streuen? Es gibt 4000 ETF circa in Deutschland. Wie soll er denn dann die Schaufel mit dem Streusalz auspacken?
Also in der Tat, es ist schon, ja, ich würde sagen lustig. Im Endeffekt, es gibt 4000 ETFs, wie Sie schon sagen, vielleicht sogar immer mehr. Wir bewegen uns ja jetzt in den Bereich, wo der Anleger dann wirklich genau dann die Indexbeschreibung lesen muss und vor allem auch noch dann sich Gedanken machen muss, wie setze ich dann das Portfolio denn überhaupt zusammen? Also es wird sogar mehr von einem Kunden oder einem Anleger abverlangt, als ob wenn er, nehmen wir mal an, einen aktiven Fonds nimmt, der in der Welt investiert ist.
Ja, der Kunde wird vom Prinzip her mit teilweise mit Artikeln, mit Anzeigen dazu animiert, in ein Portfolio von ETF zu investieren. Aber es wird ihm nicht gesagt, du musst selektieren, du musst genau selektieren, um zum Beispiel Klumpenrisiken zu vermeiden, um eben auch nicht überall immer dann die gleiche Strategie zu kaufen oder wie man das alles tut. Und aber für mich die Spitze des Eisbergs ist eigentlich, und wir haben ja in Deutschland jemand, der da regelmäßig zum Thema ETF Bücher geschrieben hat und durchaus auch eine große Anhängerschaft hat. Herr Pullach, Sie werden ihn auch kennen, Gerd Kommer. Und der hat ja jetzt als für mich als Krönung ein Weltportfolio gezimmert als Index mit 5000 Titeln, wie er selber sagt, zwischen Small and Large Caps. Also wenn man Small Caps, also kleine Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, er hat aktuell 100 Millionen nach eigenen Aussagen eingesammelt. Wie kann denn sowas überhaupt funktionieren, also auf so ein Portfolio dann einen Index drauf zu bauen? Also da verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ja, also es ist schon verwunderlich, was, oder nicht verwunderlich, aber man sieht, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann. Aus der Grundidee praktisch simpel, wird jetzt ganz komplex. Und es ist, Sie haben es ja erwähnt, man liest darüber, man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wer denn tatsächlich überhaupt ETFs empfiehlt. Und das sind ja meistens Ja, diejenigen, die Bücher schreiben, dann Verbraucherschützer, Finanztipp, vielleicht die eine oder andere Regierungsmitglied, aber auch natürlich selber die ETF-Anbieter. Und auf YouTube gibt es sehr viel. Das heißt, die haben aber eins gemeinsam, es sind ja alles keine Investoren. Also es hat ja keiner irgendwo langfristig Geld erzielt und nachweislich auch wirklich erfolgreich. Deswegen kommen immer so Ideen, die man dann schreibt. Das sind immer tolle Geschichten. Und kommen wir auch selbst auf den Herrn Kommer, wenn man sich mit dem beschäftigt und sich mal seinen Lebenslauf anschaut. Da hat er bis vor kurzem noch gar nicht wirklich investiert. Er war zwar in der Finanzbranche, aber so richtig Geld gemanagt hat er nicht. Und er reitet natürlich auf der Geschichte, ETFs sind billig, und macht natürlich jetzt eine aktive Strategie draus. Also im Endeffekt stellt er sich ja jetzt wieder auf die aktive Managementseite.
Es ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel. Und ich habe mir diese 5000 Titel, die Selektion, also wie das passiert, das habe ich mir in einem Video angeschaut, wo das erklärt wird. Und einer meiner Grundsätze, egal wo ich investiere, wie ich investiere, ist ja immer, und das predige ich seit Jahren, kaufe nur, was du verstehst. Diese Selektion, dieses komplizierte Selektionsverfahren, das da in 3 und 4 Schritten dargestellt wurde und dann noch ESG-Kriterien draufgestellt und dieses und jener Filter. Herr Puller, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich verstehe es nicht.
Ja, in der Tat. Also es ist natürlich ein aktiver Ansatz, der hochkomplex ist. Und wir werden ja sehen langfristig, ob das auch tatsächlich wirklich das, was jetzt versprochen wurde, auch eingehalten wird. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel gibt auch einen älteren aktiven ETF-Anbieter, das ist Dimensional, die haben ja auch über Studien die Zusammensetzung gemacht. Und wenn man sich dann nüchtern anschaut, verläuft die Strategie im Endeffekt 1:1 identisch wie, also das Weltportfolio von Dimensional, wie der MSCI World. Also trotz dieser Komplexität, Wissenschaft, am Ende kommt wieder das Gleiche raus, als ob man simpel nach Marktkapitalisierung das Portfolio aufgebaut hätte.
Eines der Hauptargumente für ETF, und das verdanken wir vielleicht dem Mediamarkt, ist ja diese Geizesgeil-Mentalität, weil es ja hieß, der ETF hat kaum Kosten im Verhältnis zu dem gemanagten Fonds. Warum soll ich da einen Manager bezahlen? Ich stelle mir dann immer die Frage, warum soll ich einen Bäcker bezahlen, wenn ich meine Brötchen hole? Ne? Also komischerweise gibt es gewisse Berufsgruppen, denen es scheinbar nicht zusteht, Geld zu verdienen. Ich könnte die Frage relativ einfach beantworten, weil der Fondsmanager mir auf Sicht immer einen Mehrwert bietet. Aber das muss man ja dann irgendwo erstmal etablieren können. Die Meinung, wenn jemand kommt, du kriegst von mir vielleicht sogar das bessere Ergebnis mit der Argumentation, 90% der gemanagten Fonds schlagen ihren Index nicht oder schlagen die Benchmark nicht. Bei einem Index habe ich eh immer so mein Problem, wenn ich dann lese, der Fondsmanager darf 10% vom Index abweichen, dann frage ich mich ja, okay, also 10% vom Index abweichen, dann kann ich wirklich fast einen ETF kaufen. Ich möchte ja den Mehrwert durch die Ideen, die dahinter stehen sind. Aber dieses Geiz ist geil, ist ja eigentlich zum Beispiel mit diesem Weltportfolio und mit anderen so halb passiven nur noch Ansätzen ja auch ad absurdum geführt worden. Also so ganz ohne diese Kosten, die man ja früher so wie der Teufel das Weihwasser gescheut hat, geht's ja dann auch nicht, oder?
Ja, also durchaus. Im Endeffekt, die Argumentationskette der ETFs ist natürlich, die wenigsten aktiven Manager schlagen die Benchmark nicht. Das wird so in den Raum geworfen. Deswegen soll man ja in einen ETF investieren. Das ist auf den ersten Schritt eine logische Erklärung. Ja. Doch, wenn man das Ganze jetzt mal weiterdenkt, also 100% der ETFs schlagen die Benchmark auch nicht. Also
Herr Puller, das
garantiert.
Das interessiert aber wiederum niemand. Ne? Also ja. Wir kennen beide keinen, passiven Fonds, der die Benchmark legt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir beide kennen genügend Fonds, die den Index oder die Benchmark outperformen. Und ich habe mir heute früh ein paar aktiv gemanagte Fonds angeschaut. Und da geht es auch gar nicht darum, Werbung zu machen. Und genau aus dem Grund, weil es eben auch genügend gibt, braucht man vielleicht einen vernünftigen Berater oder man muss sich selber auf dem Gebiet bilden. Und wenn ich mir dann so das ein oder andere Video von so einem, das heißt ja jetzt nicht mehr Finanzinfluencer, die heißen ja jetzt Finfluencer. Also ich bin da erstaunt und dann kommt jemand, der gestern als Rettungsschwimmer noch eine Badekappe getragen hat, das bekennt er auch und gibt dann in wirklich coolen Videos mit einem Basecap, mit einem geraden Schirm. Herr Pullach, in unserer Jugend, wir haben sie, glaube ich, noch gebogen, die Schirme von Basecap. Heute trägt man die gerade, aber der hat gestern noch Leute aus dem Schwimmbecken gezogen und heute erklärt er den Leuten, wie sie ihr Geld managen sollen. Mir persönlich ist das, meins ist es nicht.
Also man muss da immer gerade im Thema YouTube, da muss man brutal aufpassen. Da ist erfahrungsgemäß sehr viel Mist auch drin. Ich habe mir mal so ein paar oder zwei lustigen Aussagen, die ich da mitgenommen habe. Einmal, da ging es auch um das Thema ETFs und die Aktiven sind ja schlecht. Und da war eine Aussage zum Beispiel, 20- bis 30-fache an den Gebühren haben deutsche aktive Fonds gegenüber einem ETF. Also 20- bis 30-fach, das muss man sich schon mal vorstellen. Also ich sag mal, ein durchschnittlicher Fonds hat so, ich nenne es mal, maximal 1,9% oder noch weniger. Dann das 20- bis 30-fache ein ETF. Liegt irgendwo auf dem deutschen Markt bei 0,4, wenn man jetzt die Breite nimmt, also nicht nur den DAX, sondern MDAX und SDAX mit reinnimmt. Das 20-fache wären 8,2%, also weit weg von den 1,9 und das 30-fache wären 12%. Also
aber Übertreibung macht anschaulich, Herr Puller.
Ja, es macht anschaulicher. Aber da sieht man, was da für ein Blödsinn. Oder noch auch eine geniale Aussage zu dem Thema, auch im anderen Video. Ja, alle Fondsmanager haben eh das Gleiche im Portfolio. Deutsche Aktien sind alle im Fonds drin. Ja, stimmt. Nur die Mischung macht's halt. Weil derjenige, der, sag mal, die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre auf Banken gesetzt hat, der hat halt keine Rendite gemacht. Derjenige, der beispielsweise eine SAP oder auch gute Nebenwerte im Portfolio hat natürlich sehr schöne Renditen gemacht. Also da werden so plakative Aussagen, die sich auch vielleicht logisch anhören für jemanden, der jetzt nicht, ich sag mal, unser Wissen hat, werden dann akzeptiert oder auch so als hingenommen. Also es ist schon sehr viel Mist im Internet zu sehen und nochmal auf vielleicht zurück noch auf die Frage oder auf den Punkt, ja, es gibt aktive Manager, 20% sind besser als die Benchmark, dann gibt es so ein Mittelfeld, was ähnlich ist und der Rest ist schlechter, aber das ist eine ganz normale Regel aus dem Leben, also das Pareto-Prinzip kann man auch bei Ärzten anwenden, das ist immer ein gutes Beispiel. 20% sind super, genial, dann gibt es so den normalen Arzt, dann gibt es halt auch Ärzte, zu denen geht man einmal und dann nie wieder. Also da zeigt sich, es ist eine ganz normale Verteilung und vielleicht auch noch ein Punkt, wenn Sie zum guten Arzt gehen wollen und Sie ein Problem haben, dann schaut man sich kein YouTube an, sondern da fragt man im Umfeld, also man recherchiert sehr viel und holt sich Meinungen ein. Bei der Geldanlage glaubt man, ich nenne es mal, irgendwelchen YouTube-Affen. Oder auch Magazinen, die, ich sag mal, noch nie Geld angelegt haben und irgendwelche tollen Geschichten immer wieder schreiben.
Herr Pullach, wir müssen aufpassen, dass wir beide nicht gebasht werden, wenn wir die YouTube als, ich wiederhole es nicht, aber spannend bei der Geschichte, ich habe mich in meinem, ich bespaße ja auch einen WhatsApp-Kanal, Bulle gegen Bär, wo ich immer so versuche, mal so ein paar aktuelle Dinge oder auch Dinge, wo vielleicht Gefahren lauern, darauf hinzuweisen. Und ich habe einen Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung vom letzten Jahr gefunden, wo eben auf diese auf diese Geschichte hingewiesen wird, welche Gefahren bei den ETF, und da ist das wirklich komplett neutral, und auch, wo mal darauf hingewiesen wird, wer diese Empfehlungen gibt. Und was Sie gerade gesagt haben, Herr Pollach, beim Arzt guckt man, wo geht man hin, und das ist auch extrem wichtig, aber ich gehe sogar so weit und behaupte, wenn Leute ihren Urlaub planen, dann planen die, ob im Hotelzimmer das Handtuch links oder rechts hängt. Das ist alles wichtig. Die befassen sich damit. Die können die fragen, sie können ihnen teilweise die Hotels in Palma von links nach rechts der Reihe nach aufzählen. Und bei der Geldanlage, das ist, aber das fällt mir schon immer auf, fehlt A, die Bereitschaft, sich damit zu befassen. Das finde ich grundsätzlich immer noch nicht schlimm, weil wenn man sagt, ich habe einen guten Berater, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich das bespreche, der mir auch die Dinge so erklärt, dass ich sie verstehe, dann ist das okay, weil dann hat man ja im Endeffekt seine Expertise. Aber wenn man sich nicht dafür interessiert und dann einfach passiv und so drauf losschleudert, das muss ins Beinkleid gehen. Und wir haben ja zurzeit nicht nur diese Phase, dass die Passiven hier etwas umdenken. Wir haben ja auch noch eine Phase, wo ich sage, wenn wir gerade in den MSCI World gucken, und das hatte ich in meinem Kanal auch jetzt als Thema, die Magnificent Seven, die großen sieben Tech-Unternehmen, die dominieren große Indizes. Und was passiert denn, wenn wir hier einen Rücksetzer haben? Und wenn ich dann vielleicht zwei oder drei ETF, die vielleicht gut gelaufen sind, aufgrund dessen, dass sie nach oben gezogen worden sind, und diese Zyklik hat man ja bei solchen extremen Spitzenausbildungen, wie wir sie zurzeit haben, immer gehabt. Was passiert denn, wenn es dann nach unten geht?
Gut, ist geht dann wieder, je nachdem, wie natürlich diese Werte korrigieren, dann wieder überdurchschnittlich nach unten, so wie es nach oben gegangen ist. Das,
und jetzt, der, jetzt aber der Unterschied zu einem aktiv gemanagten Fonds.
Der aktiv gemanagte hat natürlich, also meistens nicht so große Klumpenrisiken, ist breiter aufgestellt. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen jetzt extrem abgestraft wird, wird es höchstwahrscheinlich bei den meisten Aktiven deutlich geringer ausfallen, weil man dieses Klumpenrisiko hat. Vor allem, wenn wir jetzt mal nicht mal diesen Extremfall annehmen, sondern es ist zwar für viele jetzt unvorstellbar, aber ich kann mich noch erinnern, in den Zeitraum 2003 bis 2009, 2008, da ist USA für einen europäischen Anleger gar nicht gelaufen. Das heißt, man hat gesehen, zwar der Aktienmarkt hat sich so einigermaßen entwickelt, aber der Dollar wurde recht schwach. Und für einen Euro-Anleger ist es eher eine Seitwärtslinie gewesen. Also 2003 bis 2008, 5 Jahre lang, keine Rendite gemacht, und europäische Aktien sind da super gelaufen. Ja. Also es kann auch dieses Szenario passieren. Man glaubt es vielleicht aktuell gar nicht. Und da ist es bei den Werten ja kein Weltuntergang gewesen. Aber das kann durchaus auch passieren, dass eben andere Regionen wieder sich besser entwickeln. Und dann, ich sag mal, wird eins passieren: mit der Zeit wird der Index hinterherlaufen und wird dann das, was, ich sag mal, zum Beispiel in Asien mit dem größten Volkswirtschaftsblock und mit dem höchsten Wachstum, dann hinterherlaufen. Und dann ist wieder die Frage, wie wird der Anleger dann reagieren, wenn es mal eine längere Zeit eventuell seitwärts läuft?
Im Endeffekt singen ja viele das hohe Lied auf die Antizyklik beim Geldanlegen. Auch da muss ich immer wieder drauf zurückkommen. Aber die meisten Kunden, und speziell die dann eben solchen passiven Strategien folgen, sind reine Performance-Käufer. Und das ist ja dann das nächste Risiko, was irgendwo kommt, weil wenn ich dann sehe, das ist hier schon super gelaufen, also ich kenne keinen Wert, der irgendwann immer nur nach oben ging.
Also es ist schon verrückt, das Verhalten, dass das Anlegerverhalten im Vergleich zum, ich sag mal, zum normalen Verhalten, wenn man jetzt einkaufen geht, Warren Buffett, der so erfolgreich ist und ein Riesen oder einer der reichsten Menschen auf der Welt ist, versucht natürlich günstig zu kaufen. Und wenn die Aktie entsprechend gut gelaufen ist, eventuell das Unternehmen sich über den inneren Wert entwickelt hat, irgendwann mal wieder zu verkaufen. Was man ja auch selber jetzt als Einkaufsverhalten ja auch macht. Ich sag mal, das beste Beispiel, wenn eine Miele-Waschmaschine normal 1.000 Euro kostet und die gibt es für 700, da werden die Hausfrauen schon hellhörig und überlegen sich, ob sie eine kaufen. In der Geldanlage ist es leider so, dass man eben nicht diesen Effekt nutzt, sondern eher, wenn was gelaufen ist, dann nochmal aufspringt, also eine brutale Zyklik hat und jetzt auf die Miele, wenn die Miele anstatt 1.000 Euro 1.200, 1.300 kostet, dann springt man erst drauf und sagt jetzt, weil man denkt, die wird noch weiter teurer. Irgendwann mal ist aber meistens, ich sag mal, die Party zu Ende. Das kann bei manchen Aktien zum richtigen Absturz führen oder einfach zur Seitwärtsbewegung und keine Rendite, also keine Preissteigerung mehr.
Herr Poloch, im Endeffekt, wir können es zusammenfassen und wie gesagt, das sollte alles andere als ein Bashing des ETFs sein, weil wenn man irgendwo mal Gelegenheiten nutzen möchte, kurzfristig nutzen möchte, börsengehandelter Fonds, dann kann das durchaus ein Instrument sein, aber ich denke eher für den Selbstentscheider. Ich möchte aber eins auch noch betonen. Also bevor jemand irgendein langfristiges, kapitalbildendes, vielleicht auch noch Versicherungsprodukt kauft, natürlich kauft er dann irgendwo mit so einem ETF vielleicht sogar noch das bessere Produkt. Also das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich möchte nur, oder wir wollen vielleicht nur versuchen, mal zu erklären, dass es definitiv, und das kann man ja auch anhand von Zahlen und von Ergebnissen nachweisen, es durchaus größere Möglichkeiten im aktiv gemanagten Bereich gibt. Und dass natürlich der Markt auch immer eine Basis des Ganzen ist. Und wir haben, zumindest aus meiner Sicht, jetzt 16 Jahre eine Marktphase gehabt, die definitiv nicht normal ist.
Ja, also im Endeffekt sollte jeder vernünftige Anleger sich ja über sein gesamtes Vermögen Gedanken machen und nicht über ein ETF, weil Man müsste sich dann wirklich Wissen aneignen, dass derjenige über Jahr oder ein guter Berater über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut hat, um eben ein, ich sag mal, vernünftiges auch Ziel, wo man hin möchte, weil beim ETF, MSCI World, wo geht man denn hin? Wo wird dann die Rendite sein? Wird es jetzt ab jetzt nach vorne, wenn jetzt 70% USA drin ist, und von den Bewertungen her auch sehr teuer ist, ob sich das wirklich gut nach vorne hin entwickelt, ist immer die Frage. Aber diese stellt sich ja keiner, sondern man schaut sich halt irgendwas an. Man, wie Sie es auch mit der Reise gesagt haben, über die Reise machen sich die meisten mehr Gedanken und recherchieren mehr als über die Geldanlage. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, was macht denn mehr Sinn? Wenn man es nicht machen möchte, sollte man wirklich am besten mit einem Berater sprechen, der eine gewisse Erfahrung hat und lange am Markt ist, um eben, ich sag mal, die Mischung für den Kunden oder für den Privatanleger zu mischen und das richtige auch Risikoprofil mal auszusuchen. Weil jetzt hört sich alles super an, wir hatten super steigende Märkte, nur jeder von uns, der schon lang genug dabei ist, hat auch ganz andere Zeiten gesehen und die werden auch immer wieder kommen. Es ist normal und da ist es die Frage, wie man dann reagiert als Anleger.
Herr Poloch, wir wollten ja nur nicht hören, dass uns irgendwann mal jemand sagt, das hättet ihr uns ja sagen können. Auffällig ist halt eben nur, und ich finde ja grundsätzlich das Beste ist, jeder muss für sein Geld hart arbeiten, wenn er sich denn auch über die Vermehrung seines Geldes informiert, wenn er sich selber bildet. Aber es sollte sich jeder, wenn er dazu keine Lust hat, auch vor allem sich selber gegenüber, bei Ihnen gegenüber und mir gegenüber nicht, aber ehrlich machen und sagen, mich interessiert das nicht, ich habe auch das Wissen nicht, Und es ist gefährlich, mit diesem dann vielleicht noch nicht mal Halbwissen irgendwo rein zu investieren, weil dann natürlich auch nicht nur beim Kauf, sondern auch beim Verkauf Fehlentscheidungen getroffen werden. Und die altbekannten Phrasen, wann man kaufen und verkaufen soll, die kennt in der Theorie jeder. In der Praxis sieht es meistens anders aus. Deshalb, unser Rat, glaube ich, Herr Pullach, widersprechen Sie mir gerne, jeder sollte sich so gut es geht zu seinem Geld informieren, wenn er dazu keine Lust hat, sich einen vernünftigen Berater suchen. Natürlich auch mit Ihnen das Thema ETF besprechen. Das ist ein Instrument, was es am Markt gibt. Aber man sollte nicht dazu übergehen, hier heilige Kühe aufzustellen, die es definitiv nicht sind.
Also mein persönlicher Rat an Privatanleger, vor allem an die junge Generation, die ja jetzt sich mit ETFs auseinandersetzt, Bücher liest und, investieren Sie lieber die Zeit in Ihre Ausbildung, dass Sie im Beruf vorankommen, weil da haben Sie einen viel größeren Hebel, weil es bringt Ihnen nichts, wenn Sie aus einem 100-Euro-Sparplan vielleicht 1% mehr Rendite machen. Langfristig ist es zwar toll, nur wenn Sie im Unternehmen weiterkommen und dann anstatt das jetzige Gehalt 1.000 Euro mehr verdienen und die dann auf die Seite tun, dann haben Sie einen viel größeren Hebel. Und vor allem, man informiert sich oder man bildet sich weiter in seinem Bereich, wo man ja selber Spezialist ist und versucht nicht wieder irgendwas anderes Neues anzugehen. Also das ist mein Rat und überlassen Sie lieber die Finanzgeschichten Ihren guten Berater, dann werden Sie beide erfolgreicher.
Weil auch das ist ein Beruf, der irgendwann irgendwo erlernt werden musste und der vor allen Dingen, und da kann man zwar vom Inhalt viel Lehrstoff auch in sich reinziehen, aber gerade beim Berater ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist auch Erfahrung, weil Erfahrung kann man nicht lesen, Erfahrung muss man gemacht haben, Erfahrung hat oft auch wehgetan. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, Herr Pullach, also ich habe da durchaus das ein oder andere Mal hat mir auch die Nase geblutet. Aber Gott sei Dank konnte ich das immer wieder stillen.
Es hat jeder, glaube ich, in der Branche Lehrgeld bezahlt. Wichtig ist, dass man daraus gelernt hat und die Fehler dann nicht mehr macht. Aber die muss man auch noch lernen und auch mitmachen, was ja in den Lehrbüchern vielleicht drinsteht. Aber man muss es emotional mitnehmen, weil wir natürlich als Menschen emotionaler viel stärker sind als logischer. Also von dem her. Mein Rat nach wie vor, machen Sie das Beste aus Ihrem Beruf, holen Sie da das Maximale raus, dann werden Sie in der Geldanlage viel erfolgreicher, weil Sie viel mehr auf die Seite tun können, als wenn Sie sich im Beruf nicht weiterbilden, aber dafür irgendwelche YouTube-Sachen einziehen oder irgendwelche Magazine tagelang durchlesen.
Herr Pullach, bevor wir den Traum vom schnellen Reichwerden jetzt auch noch zerstören, es hat mir wie immer mit Ihnen sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, wir haben demnächst irgendwann wieder mal ein spannendes Thema, was wir beide erörtern können. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Viele Grüße nach Ulm und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch. Und liebe Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Und hoffe, dass Sie etwas daraus mitnehmen konnten. Dankeschön und bis bald.
Tschüss.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.